Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Das ist DRS 1, Montag, 20. August, 17:30.
Das Regionaljournal Zentralschweiz mit diesen Themen. Paukenschlag beim FCL. Der Fußballclub trennt sich per sofort vom Trainer Murat Yakin. Der Viertelstundentakt der Zentralbahn ist gefördert. Wegen der Aufhebung von einer Haltestelle in Hergiswil läuft der Kanton Nidwalden Sturm. Der Bootshafen zu Buchs wird auf 300 Plätze ausgebaut. Der Andrang darauf ist riesig. Armut in der Stadt Luzern, gestern und heute. Ein Historiker und der aktuelle Sozialdirektor im Gespräch, basierend auf einem neuen Buch. Und das Apropos ist eine Liebeserklärung an eine Alp zu Engelberg. Das Wetter, heute Abend kann es Gewitter geben. Morgen ist es wieder schön und heiss bei 31 Grad. Am Mikrofon ist Radka Laubacher. Der FC Luzern entlässt seinen Trainer Murat Yakin und trennt sich per sofort von ihm. Das hat vor 10 Minuten der FC Luzern mitteilt. Der Grund sei der erfolglose Start in die neue Saison mit gerade mal 3 Punkten aus 6 Spielen. Ebenfalls freigestellt werden die Assistenten von Murat Yakin, der Giorgio Contini und der Walter Grüter. Das Traineramt bis Ende Saison übernimmt der Richard Komonicki, der frühere polnische Internationale, der das letzte FC Wolle vor dem Abstieg aus der Challenge League bewahrt hat. Der 53-Jährige trainiert die Mannschaft vom FC Luzern bereits morgen am Vormittag. Weitere Informationen hat der FC Luzern für heute Abend angekündigt. Wir danken ihm Murat Yakin, schreibt der FCL in einer knappen Mitteilung, für seine Arbeit und wünsche ihm alles Gute. Die Zentralbahn soll ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2013 im Viertelstundentakt fahren. Das fordern die Kantone Obwalden und Luzern. Der Knackpunkt, der Ausbau vom Bahntrasse in Hergiswil, liegt wegen einer Beschwerde vom Kanton Nidwalden auf Eis. Zum gleich im Takt können zu fahren, müsste darum die Zentralbahn auf einen Halt bei Hergiswil-Matt verzichten. Dieser Vorschlag sorgt Hergiswil für rote Köpfe und liegt jetzt beim Bundesverwaltungsgericht, der Dario Pelosi.
2008 haben die Kantone Luzern, Bern, Obwalden und Nidwalden zusammen beschlossen, die Zentralbahn auszubauen. Zum Beispiel mit der Tieflegung vom Trasse zu Luzern oder einer neuen Doppelspur im Kanton Nidwalden. Das Ziel, ein dichterer Fahrplan ab dem Dezember 2013. Die Pläne sind aber in Stocken geraten. Der Ausbau der Doppelspur zu Hergiswil ist blockiert. Und durch das ist die gewünschte Verdichtung vom Fahrplan gefährdet, sagt der Renato Fasciati, der Geschäftsführer der Zentralbahn.
Der ursprüngliche Fahrplan hat eine Kreuzung von 2 Zügen Hergiswil-Matt vorgesehen. Weil jetzt der Doppelspurausbau zurzeit nicht umgesetzt werden kann, ist es so, dass wir die Kreuzung in einen Doppelspurbereich verlegen müssen. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass wir die Haltestelle Hergiswil-Matt für die Regelzüge, für die Zeit, wo wir die Doppelspur nicht haben, aufheben und damit die Kreuzung von diesen 2 Zügen im Haltiwald-Tunnel, wo Doppelspur ist, kann erfolgen.
Die Alternative wäre ein Umbau vom Fahrplan mit schlechteren Verbindungen. Ein Vorschlag, der für Luzern und Obwalden nicht in Frage käme. Die beiden Bestellerkantone wählen die Aufhebung von der Haltestelle Matt, wenige hundert Meter vor der Haltestelle Hergiswil-Dorf, wie sie klar davon profitieren.
Das eine ist schnellere Verbindungen von Sarn und Stans auf Luzern, nämlich ohne Halt. Als zweites sind 20% Effizienzsteigerung vorgesehen, weil wir nur noch mit 4 statt mit 5 Kompositionen der Interregio Brünnigen fahren können. Und dann würde das Fahrplankonzept 2014 auch sehr gute Anschlüsse von Engelberg und Stans her in Luzern ermöglichen und als letztes auch noch einen Viertelstundentakt zwischen Luzern und Hergiswil.
Gegen die geplante Aufhebung vom Halt Matt ist Hergiswil Sturm gelaufen. Der Gemeindepräsident Grimmelsberg kann nicht verstehen,
dass es eigentlich in der heutigen Zeit nicht mehr sein kann, dass man eine Haltestelle, die 750 Ein- und Aussteiger hat pro Tag, dass man die aufhebt, während dem anderen Ort genau mit solchen Mengen neue Haltestellen baut.
Der Kanton Nidwalden hat um eine Beschwerde beim Bundesverwaltungsgericht eingereicht. Das, weil auch das Bundesamt für Verkehr zum Schluss gekommen ist, dass die Aufhebung dieser Haltestelle vertretbar sei. Dabei gäbe es Gründe genug, die Haltestelle nicht zu streichen, sagt der Remotsberg.
Erstens einmal fährt er kein Zug mehr und keine weniger, auch im neuen Fahrplan. Zweitens funktioniert sie ja heute eigentlich schon wunderbar. Drittens gibt es eine Variante, die man untersucht hat, zusammen mit dem Kanton, die problemlos aufzeigt, dass auch im Fahrplan 2013-14 die Variante gefahren werden kann, mit Offenhaltung von der Matt. Und ich schaue den Viertelstundentakt ein bisschen als Marketinginstrument an, in dieser Agglomeration, die wir hier leben, mit diesen Frequenzen absolut nicht nötig ist.
Dunkle Wolken also zwischen Nidwalden und den anderen Bestellenkantonen Obwalden und Luzern. Der Renato Fasciati von der Zentralbahn betont, dass er die Argumente von beiden Seiten kann ich verstehen.
Also ich persönlich ärgere mich eigentlich nicht gross darüber. Ich ärgere mich natürlich für unsere vielen Fahrgäste, die von den Auswirkungen, von dieser Sistierung wie auch vom Weiterzug, von dem Entscheid betroffen sind. Und ich hoffe sehr, dass wir da dann basierend auf dem Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht eine gute Lösung werden finden, wo wir zusammen mit dem Kanton Nidwalden, mit dem Kanton Luzern und Obwalden und eben der Zentralbahn dann auch werden erbringen.
Der Entscheid vom Bundesverwaltungsgericht, ob die Haltestelle Matt-Zegiswil vor der Hand wegfällt oder nicht, den warten wir zu Nidwalden in den nächsten paar Wochen.
Und jetzt zu den Nachrichten vom Tag. Die hat Michael Zetzi.
Die Genossenschaftskorporation Buchs investiert kräftig in den Ausbau vom Bootshafen. Für 21 Millionen Franken wird die Hafenmole saniert. Im Hafen selber gibt es 80 neue Plätze. Total sind es dann 300 Bootsplätze, die zur Verfügung stehen. Und der Andrang auf die Bootsplätze ist gross, sagt der Präsident der Genossenschaftskorporation, der Josef Bucher.
Wir haben eine sehr grosse Warteliste. Also wenn all die auf der Warteliste sind, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, dann sind das also nicht über 100, die nicht mal Platz hätten. Aber wir gehen auch davon aus, dass natürlich auch deren, die vor 5-6 Jahren auf die Warteliste gekommen sind, dass die natürlich zuerst sich überlegen, ja, wenn wir jetzt überhaupt noch oder wenn wir nicht, oder haben vielleicht inzwischen Zeit schon an einem anderen Ort einen Bootsplatz. Aber wir haben die letzten 2-3 Monate sehr viele, also ich rede von 50-60 Interessenten, die sich bei uns gemeldet haben und gesagt, wir wollen einen Bootsplatz hier in Buchs.
Mit dem Ausbau vom Hafen zu Buchs werden da noch gerade die 15 alten Wohnungen am Vierwaldstättensee abgebrochen und durch 10 neue ersetzt. Bis im September 2014 soll dann alles fertig sein. Vor dem Gotthard Nordportal haben sich die Autos letztes Jahr 150 Decke gestäubt. Das steht im Bericht vom Bundesamt für Strassen, der heute rausgekommen ist. Auffällig ist, dass die typischen Oster- und Sommersteine mittlerweile ganze Wochen gehen und nicht nur noch ein paar einzelne Wochenende. Durch den Gotthard-Strassentunnel fahren laut dem Bericht pro Werktag rund 2'500 Lastwagen. Das sind 700 weniger als im Jahr davor. Am meisten Schwerverkehr fährt über die A1 bei Oftringen Rotrist. Die Pensionskasse der Gemeinde Kriens soll sich an einer grösseren Vorsorgeeinrichtung anschliessen. Das schlägt der Gemeinderat dem Parlament vor. Die Krienzer Pensionskasse wird seit ein paar Jahren saniert. Der Deckungsgrad der ist von 50% auf 95% gestiegen. Trotzdem wird der Gemeinderat die Eigenständigkeit aufgeben. Die Kasse sei zu klein, um alleine in die Zukunft gehen. Eine konkrete Offerte will der Krienzer Gemeinderat aber erst einholen, wenn das Parlament Ja sagt zu diesen Plänen. Im Sommer registriert die darbotene Hand Zentralschweiz mehr Leute, die beim Sorgentelefon 143 anleiten. Im Juli und August sind es bis 900 Anrufe. Das sind bis zu 10% mehr als in den ersten Monaten des Jahres. Im Sommer, wo viele Leute verreisen oder viel verrissen sind, sind die Leute ohne ihre Bezugspersonen nur einsamer, sagt die darbotene Hand.
Wer in der Stadt Luzern arm war, hat schon Ende des 16. Jahrhunderts auf Unterstützung können zählen. Ein Almosenrat hat entschieden, wer Geld oder Naturalien überkommt. Weil die Stadt 1590 eine neue Almosenordnung ausgeschafft hat, hat man aus dieser Zeit detaillierte Listen. Der Historiker Stefan Jäcki hat darüber ein Buch geschrieben, Armut in Luzern. Heute Abend ist Vernissage. Armut in Luzern. Gestern, es gibt sie, aber auch heute. Und darüber haben Christian Öchslin mit dem Stadtluzerner Sozialdirektor Rudi Meier und dem Buchautor geredet.
Stefan Jäcki, Sie haben ein Buch geschrieben über die Armut in der Stadt Luzern. Es geht um die Zeit 1590 bis 1593. In dem Protokoll von dieser Almosenkommission sind gut 600 Personen gewesen, die Unterstützung haben wollen. Das sind gut 15% von der damaligen Bevölkerung von der Stadt Luzern. Wer hat da Almosen beantragt bei dieser Kommission?
90% der Gesuchstellenden sind Frauen. Also das sind Familienfrauen mit Kindern. Sie sind alleinstehende Frauen, natürlich vor allem ältere, aber auch jüngere. Schwergewichtig kann man glaube ich schon sagen, es ist das Vorhandensein von Kindern, meistens eben mehrere Kinder, kleine Kinder, die grossen Betreuungsaufwand brauchen, der dazu geführt hat, dass eine Frau sich gesagt hat, jetzt brauche ich Unterstützung.
Sie schreiben eben, dass gut 50% der Frauen, die sich gemeldet haben, Witwe sind. Die Witwenschaft ist also quasi ein Armutsrisiko.
Das ist ja so. Ich möchte sogar eigentlich noch weitergehen und sagen, der Ehemann ist das Armutsrisiko. Wenn man schaut, warum sind die Frauen Witwe, dann sieht man, viele von diesen Männern sind in fremden Dienst gestorben. Durch Arbeitsunfälle oder eigentlich Strohwitwenschaft, kann man sagen, indem als Mann, also man kann es so sagen, abgehauen sind. Da bricht eigentlich der grösste Teil vom Erwerbseinkommen weg und die Frau ist eigentlich, sobald der Mann weg ist, nicht mehr fähig, ihre Familie zu erhalten. Da sind wirklich auch Müssiggänger und Raufbolden und Zäufer, also Wirtshausverbot werden sehr häufig ausgesprochen. Und das wiederholen, es ist am Schluss gleich, also wenn eine dunkle Folie hinten dran ist, es der Ehemann, der die Frauen dazu bringt, dass sie eben Fürsorgebezügerinnen werden.
Rudi Meier, Sozialdirektor von der Stadt Luzern, wenn Sie jetzt das hören, viele Frauen haben sich gemeldet, fast kein Mann zu dieser Zeit, aber um 1590 herum. Wie sieht das heute aus in der Stadt Luzern?
Ja, heute ist das anders. Also wenn man die Bemessgrösse nimmt, sagen wir von der Sozialhilfe. Also das heisst einkommensschwach, allenfalls ausgesteuert. Dann sind wir etwa bei 50%, oder? Also das hat sich eigentlich schon geändert. Diesbezüglich sind wir natürlich schon noch jemand anders, als wir auch schon gewesen sind. Also die Frauen haben markant eine höhere Ausbildungsquote, als das nur noch in den 60er Jahren war, oder? Ich heirate das sowieso, hat es dann geheissen. Und dann hat man keine Ausbildung gemacht. Man ist einfach dann im Haushalt oder so. Also ich glaube, die Förderung, oder? Und die Unterstützung der Frauen, dass sie selbstständiger sind und eine eigene ökonomische Basis haben, das ist etwas ganz Zentrales.
Die Ursachen, warum Leute heute Sozialhilfe beantragen, was sind denn die Hauptursachen?
Man stellt ja fest, erstens einmal, die Leute müssen arbeiten können. Das ist ja auch die Politik, die man heute macht, dass man sagt, zum Beispiel familienexterne Kinderbetreuung. Und dann können die Frauen können auch arbeiten oder Familien erzielt ein gemeinsames Einkommen. Und das Dritte ist das, dass wenn sie einen Job haben, wir haben natürlich sehr viele Leute, die arbeiten, auch in der Sozialhilfe, wo aber der Staat eigentlich zu diesen kleinen Löhnen muss zufinanzieren.
Stefan Jäcki, Historiker und Autor vom Buch. Wie hat sich das damals abgespielt?
Hunger ist natürlich schon ein ganz wichtiges Thema. Wir gehen davon aus, dass in der frühen Neuzeit 80% vom Erwerbseinkommen für Nahrung alleine ausgelegt werden. Und was natürlich auch sehr stark zum Ausdruck kommt, das ist eine hohe Fluktuation. Also es hat relativ wenig gebraucht, dass man in die Armut reinkommt, ist, also unter eine gewisse Armutsschwelle gefallen ist. Also ein kleiner Unfall, eine kleine Behinderung oder eine Krankheit hat gelangt. Oder auch Krise, eine schlechte Ernte, wo die Lebensmittelpreise in die Höhe getrieben hat, da haben sich sofort viele Familien das Essen eigentlich nicht mehr in genügender Menge können leisten, um längerfristig gesund können zu überleben.
Konsequenzen daraus, wie sind die damals gewesen? Eben, es war ja dann wahrscheinlich so eine Art ein Teufelskreis auch gewesen. Also, wenn man wenig Geld hatte, hat man Hunger gehabt, hat sich auch wenig zu essen können leisten, weniger gut zu essen, ist durch das auch mehr krank geworden.
Ja, es sind doch ein gutes Drittel der Leute, die sagen, sie haben irgendwelche gesundheitlichen Beeinträchtigungen. Das können, wie gesagt, Unfälle sein, aber eben auch Mangelerscheinungen. Und da muss man schon sagen, die Obrigkeit hat da sehr drauf geschaut, auch die medizinische Versorgung von diesen Leuten zu gewährleisten. Also ist ein eigener Arzt angestellt worden. Und es ist eigentlich noch erstaunlich. Also wir haben sehr viel Badekuren finanziert. Also wir haben sie auf Baden und auf Pfeffers geschickt. Das war teuer gewesen. Also wir haben hier von der Seite der Obrigkeit recht viel Geld reingesteckt, für diesen Leuten eine adäquate medizinische Betreuung zuzukommen.
Also das finde ich ja eigentlich ein wunderschönes Beispiel und zeigt natürlich auch, wie ambivalent heute die Einstellung ist zu der Sozialhilfe. Stellen Sie sich vor, wir schicken jemanden beispielsweise auf Rezüns baden oder auf Pfeffers oder irgendwie neu, dann haben sie relativ schnell einen Medienartikel, das heisst Ferien auf Kosten der Sozialhilfe. Oder? Also da ist man einfach ein bisschen in einem Spannungsfeld. Was die Nahrungssituation anbelangt, einen Zusammenhang hat man schon. Also die heutigen einkommensschwachen Leute, die sind schlechter ernährt. Also Armut führt dazu, dass man kränker ist und auch weniger lang lebt. Und das hat auch einen Zusammenhang natürlich mit der Stresssituation überhaupt, eben ein geregeltes Leben können zu führen und auch mit der Ernährungssituation.
Stefan Jäcki, Historiker, man hört es immer wieder, die Hemmschwelle zum Sozialhilfebeziehen, sich zu melden, die ist sehr gross. Wie hat sich die Situation damals präsentiert, Ausgangs 16. Jahrhundert?
Also die Gruppe von Leuten, die eben aus Scham nicht Sozialhilfe wollen haben, die hat es natürlich auch gegeben. Das war der Obrigkeit auch bewusst gewesen. Mir ist sogar aktiv geworden und hat gesagt, ja, wir müssen denen schon ein bisschen nachgehen, wir müssen in den Nachbarschaften umfragen, gibt es solche Leute oder eben, wenn man sie könnte, also man direkt auf sie zugeht. Aber irgendwie quantifizieren oder auch näher definieren kann man die Gruppe nicht. Ich kann mir vorstellen, dass es viele Leute gewesen sind, die eben von relativ anonymen Zuwendungen profitiert haben. Also das ist natürlich viel ausgeprägter gewesen damals. Also eben, wenn wir beim Bahnhof angesprochen werden, hast du mir ein bisschen Münze für die Notschlafstelle. Dann muss man sich das für die damalige Zeit also vervielfacht vorstellen. Also da ist praktisch wirklich, kann man sagen, vor jeder Küche und an jedem Platz und so ist wahrscheinlich einer oder mehrere Bettler rum gewesen. Wir haben eher den Unterschied zwischen Fremden und Eigenen. Weil man ja in der Eidgenossenschaft eigentlich sich einig war, jeder Staat und damit auch jeder Ort unterstützt seine Armen selber. Und man hat sehr allergisch darauf reagiert, wenn aus anderen Gegenden fremde Bettler gekommen sind.
Ja, also alles hat sich schon ein bisschen verändert und trotzdem ist es noch gleich. Oder? Sie mögen sich erinnern, die Diskussion ist jetzt allerdings ein bisschen zurückgegangen, wo aber vor ein paar Jahren hat man noch darüber diskutiert, dass man einander das Sozialhilfefeld abschieben. Oder so im Stil gehen in die Stadt. Also innerhalb vom Kanton hat das stattgefunden oder innerhalb von der Zentralschweiz, oder? In Bezug auf die Einstellung zur Sozialhilfe ist es immer so ein bisschen ambivalent. Die alten Leute, die wollen ja nicht in der Sozialhilfe sein. Oder das ist immer noch irgendwie beschämend. Allerdings Ergänzungsleistungen beziehen, das ist heute akzeptiert. Das sind also alte Frauen, die am Jastisch sind, die tun sagen, ja, ich habe Ergänzungsleistungen und das sagt, ja, ich habe auch, da schämt man sich nicht mehr. Im Bereich von der Sozialhilfe ist die junge Generation heute ein bisschen anders, die steht dazu. Und ich finde das eigentlich gut, dass das eine Diskussion, da sieht man, in welchen Lebenszusammenhängen die Leute sind, die nachher dann eine Sozialhilfe beziehen. Und da muss ich einfach sagen, es hole ich dann noch lange nicht. Alle, die können die Sozialhilfe holen, tun die abholen. Und das ist auch sehr problematisch, weil wenn man das nicht holt, oder, dann sind häufig Kinder, und wir haben die höchste Sozialhilfequote bei den Kindern, sind Kinder und Jugendliche dann in sehr marginalen Verhältnissen. Und das ist, denke ich, für die Zukunft eben nicht gut.
Der Stadtluzerner Sozialdirektor Rudi Meier und der Historiker Stefan Jäcki haben diskutiert über Armut in der Stadt Luzern gestern und heute. Das Buch, das gibt es in den Buchhandlungen. Sie hören das Regionaljournal Zentralschweiz. Es ist 6:12.
Apropos.
Auf vielen Alpen geht der Sommer gleich zu Ende und dann ist es Zeit für einen Alpabzug. Der Richard Blatter alias El Ricci widmet sein Lied heute einem speziellen Engelberger Alpler im Eckli-Röpf.
Kürzlich bin ich gefragt worden, warum ich noch nie über einen Eckli-Röpf eine Kolumne gebracht habe, hier im Regijournal. Und für wahr, das ist ein richtiger Hinweis und dem werde ich jetzt umgehend gerecht werden und etwas bringen über einen Eckli-Göpf, über Gottfried Hess, das war nämlich ganz ein besonderer Engelberger. Der ist nämlich über 30 Jahre jedes Jahr mit seinen Schafen, seinen Geisseln, Eufen zu abgefahren ins Hofabt. Und irgendwann hat ihm jemandem netterweise einen Kassettenrekorder geschenkt und hat den Eckli-Göpf angefangen, sich Eufen zu nehmen. Und irgendwann hat ihm die Kassette zum Glück entdeckt. Und dann hat die Alpergesellschaft anlässlich von ihrem 100-jährigen Jubiläum zu Engelberg mit dem Kassettli eine CD gemacht. Und ab dieser CD habe ich jetzt das Hofadgedicht vom Eckli-Göpf vertont. Ich sitze hier im Hütli ganz Mütterseelen allein und träume weder von der Südsee noch von der Insel in Hawaii. Vielmehr ist, was das Innerste in meinem Herzen innen steht. Und das ist gar nichts anderes als die Liebe zum Hofrat. Wenn es auch nicht meins ist, so habe ich es trotzdem gerne. Die Liebe zu dem Alpalestamm, die jedes Jahr sind Fähren. Jetzt ist schon wieder ein Jahr rum. Ich kann es ja nicht verstehen. Die Schafe sind bereits abzottelt und das Geissgeschlecht muss gleich gehen. Ich sitze hier im Hütli und studiere da dran rum, ob ich echt das nächste Jahr auch wieder ins Hofalpeli komme. Zum Feister unser schaue ich, es ist steichedige Nacht. Im Boden brünnen die Lichter und Sterne halten die Wacht. Im Stübli in dem Heimeligen fühle ich mich wohl geborgen. Am Abend tropft von Nächte Jach und Sonne ja am Morgen. Sie kommt hinter dem Spannorteufel wie hinter einem Hag und kommt zum Hof an Hütli und sagt ihm guten Tag. Es ist halt Herbst, egal wieder man weiss, wer die Schutra ist. Moderner Äußerung sagt man heute am Titlis-Egoist. Ich denke hier am Hütli-Tisch an viel Freude und auch allein, dass sich der Sommer durch im Alpali hat. Ich sitze hier im Hütli, halt keine Angst vor Böli und auch andere Blogen mit neuen Zagen von der Jungfernhöhle. Die Zeit hat schon spät, will hören an einem Versli kläuben, sonst reicht es dir, dass ich mir die Lampe neu verschreibe. Nur etwas will ich der Herrgott noch bitten, dass er lädt. Erhalten in der Ordnung, das Lebalpeli auf Ad. Ja, ja.
Juhuhuhuhu.
Die Liebeserklärung an die Alp vom Ecklingöpf aus Engelberg, vertont vom El Ricci alias Richard Platter, gehört im Apropos und auch zu hören im Internet unter regionaljournal.ch. Es ist 6:05 im Regionaljournal Zentralschweiz. Der Michael Zetzi fasst das Wichtigste vom Tag zusammen.
Der FC Luzern trennt sich per sofort vom Trainer Murat Yakin. Grund ist der erfolglose Start in die neue Saison mit gerade einem 3 Punkte aus 6 Spielen. Ebenfalls freigestellt werden die Assistenten von Murat Yakin, der Giorgio Contini und der Walter Gritter. Bis Ende Saison übernimmt der Richard Komornicki das Traineramt, der frühere polnische Internationale, der zuletzt der FC Wohlen vor dem Abstieg aus der Challenge League bewahrt hat. Die Zentralbahn soll ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2013 im Viertelstundentakt fahren. Das wollen die Kantone Obwalden und Luzern. Der Knackpunkt ist, dass der Ausbau vom Trasse in Hergiswil wegen einer Beschwerde von der Gemeinde auf Eis liegt. Möglich ist der Viertelstundentakt nämlich nur, wenn die Zentralbahn die Haltestelle Hergiswil-Matt nicht mehr bedient. Gegen den Plan ist Hergiswil Sturm gelaufen. Der Kanton Nidwalden hat eine Beschwerde gemacht beim Bundesverwaltungsgericht. Ein Entscheid soll es in den nächsten Wochen geben. Ein neues Buch vom Historiker Stefan Jäcki beschreibt die Armut in der Stadt Luzern am Ende des 16. Jahrhunderts. Heute Abend ist die Vernissage vom Buch, wo das Protokoll der damaligen Almosenkommission unter die Lupe nimmt. Damals waren es etwa 90% Frauen, die Unterstützung gebraucht haben. Fast die Hälfte davon waren Witwen. Gleich wie heute sind die Hemmschwellen hoch gewesen, um für Unterstützung anzufragen, haben der Autor vom Buch und der Sozialdirektor der Stadt Luzern im Gespräch im Regionaljournal erzählt.
Und jetzt die weiter hitzigen Wetteraussichten für die Zentralschweiz von der SF-Meteo, der Felix Blumer.
Heute Abend ist es oft sonnig, allerdings gibt es in den Bergen einzelne Gewitter, vor allem so richtig brünig Pass, wobei die dann lokal auch kräftig ausfallen können. Morgen ist es wieder oft sonnig, wenn auch nicht ganz wolkenlos. Am Nachmittag bildet sich dann vor allem über den Berg wieder ein paar Quellwolken und vereinzelt gibt es auch wieder ein Gewitter. Im Flachland bleibt es meistens sonnig. Morgen Morgen früh ist es mild mit Tiefstemperaturen um 20 Grad rund um den Vierwaldstättersee. Verbreitet gibt es sogar eine Tropennacht. Am Nachmittag wird es wieder heiss mit Wert um 31 Grad rund um Luzern. 0 Grad Grenze liegt morgen bei etwa 4300 Meter. Am Mittwochmorgen ist es nur noch teilweise sonnig und es gibt sogar Lokalregengüsse, auch ein paar Gewitter können dabei sein. Am Nachmittag wird es im Flachland von Westen her bereits wieder sonniger, an den Bergen bleibt es länger grau und es kann auch am Nachmittag noch ein paar Schauer und Gewitter geben. Die Höchsttemperaturen erreichen das Zug noch etwa 28 Grad.
Das war die Abendausgabe vom Regionaljournal Zentralschweiz. Verantwortlich für die heutigen Sendungen Stefan Einholzer, am Mikrofon Radka Laubacher. Ständig findet ihr uns im Internet unter regionaljournal.ch.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.